Wer soll dich erben, mein letzter Vers, und dich meine letzte Nacht?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seelenfutter, unserem Podcast über lyrische Texte und Bibelstellen dazu, die wir dazu aussuchen. Heute die Folge 23 mit dem wunderschönen Titel, wie ich finde, vom Bärenfell und fallenden Träumen. Wir, das sind Friedemann Magor, Pastor in Husum, und das bin ich, Susanne Gasowski, Journalistin und Autorin, hier in Tating auf Eiderstedt.
So ist es. Das sind wir beide, und wir sitzen hier in unseren Büros, verbunden durch die zauberhafte Welt des Digitalen. kann ich dich hören, du kannst mich hören, und wir nehmen unser Seelenfutter auf vom Bärenfell und fallenden Träumen. Ich habe sofort Bilder.
Ja, genau. Ja, ich auch. Und wir stellen heute die Werke zweier Dichterinnen vor. Die erste ist Rose Ausländer. Rose Ausländer, da hattest du uns einmal einen Text mitgebracht, der mich schon damals auch sehr fasziniert hat. Darum haben wir sie schon vorgestellt. Ich will nur ganz kurz auf ein paar biografische Daten eingehen, weil sie dann auch ein bisschen hinleiten zum Gedicht. Sie wurde 1901 als Kind einer jüdischen Familie aus Czernowitz geboren, als Rosalie Scherzer, hat mit 18 ein Studium begonnen, der Literatur und Philosophie, ist dann aber nach einem Jahr abgebrochen und ist 1921 nach New York ausgewandert. Erhält dann auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, verdient ihr Geld als Bankangestellte und heiratet 1923 Ignaz Ausländer. Sie hat immer schon oder auch früh schon Gedichte geschrieben. In New York ändert sich aber ihre Sprache vom expressionistischen Pathos so der 10er, 20er Jahre des 19. Jahrhunderts hin zur kühlen, beherrschten Sprache der neuen Sachlichkeit, die ich ja auch sehr mag. 1931 kehrte sie nach Czernowitz zurück, um ihre Mutter zu pflegen, verliert dann auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und muss zwischen 41 und 44, du hattest das schon erwähnt damals, als du sie vorgestellt hast mit ihrer Mutter und ihrem Bruder im Czernowitzer Ghetto leben, überlebt in einem Kellerversteck die Verfolgung und die Zeit des Krieges. Nach dem Krieg 46 kehrt sie nach New York zurück, erhält wieder die Staatsbürgerschaft und verdient ihren Lebensunterhalt in einer Spedition, schreibt und dichtet aber weiter. Mitte der 60er Jahre zieht sie zurück nach Deutschland, vermisst die Sprache, möchte auch wieder mehr publizieren und kehrt zurück nach Düsseldorf, meiner alten Heimat. Und dort entsteht dann ihr umfangreiches Alterswerk, aus dem auch das Gedicht stammt, das ich heute mitgebracht habe. Sie selbst stirbt am 3. Januar 1988. Und das Gedicht, das ich mitgebracht habe, stammt aus dem Gedichtband, aus dem du auch schon zitiert hast, Im Atemhaus, dem ich auch wirklich, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Es sind ganz wunderbare Werke, die sie dort versammelt hat. Und das Gedicht, das ich heute mitgebracht habe, heißt Noch bist du da. Wirf deine Angst in die Luft. Bald ist deine Zeit um. Bald wächst der Himmel unter dem Gras. Fallen deine Träume ins Nirgends. Noch duftet die Nelke, singt die Drossel. Noch darfst du lieben Worte verschenken. Noch bist du da. Sei, was du bist. Gib, was du hast. Rose Ausländer.
Noch bist du da, Susanne. Es ist ja ein unglaublich dichter Text. Eigentlich müssten wir ihn sofort nochmal hören.
Ja, ich finde auch, das passt. Man muss ihn tatsächlich so ein bisschen nochmal in noch ein paar Verse zitieren. Ja, noch duftet die Nelke, noch singt die Drossel, noch darfst du lieben, Worte verschenken, noch bist du da. Ja, das ist, das sind wahrscheinlich die Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen. Sie ist ja, das muss man vielleicht auch sagen, sie hat wirklich, war lange Zeit krank. Von 78 bis 88 war sie bettlägerig und hat in dieser Zeit geschrieben. Aus dieser Zeit stammt auch im Atemhaus, Anfang der 80er Jahre erschienen. Und das ist es vielleicht, was man denkt, wenn man wie sie dort liegt und weiß, dass man möglicherweise nicht mehr aufstehen kann. Aber noch ist man da, noch bist du da, noch duftet die Nelke, noch singt die Drossel. Darfst du lieben, Worte verschenken. Sei, was du bist. Gib, was du hast.
Ja, dieser Schluss ist der Hammer. Sei, was du bist, gib, was du hast. Es ist so abschiedlich und gleichzeitig total präsent.
Ja, das ist, das. Ich finde das großartig. Wirf deine Angst in die Luft. Das ist so... Ich kann das gar nicht sagen. Ich kann mir das wirklich vorstellen, wie man irgendwann aufsteht, vielleicht am Ende seines Lebens, seinen ganzen Mut zusammennimmt, die Angst in die Luft wirft und sagt: Mein Gott, noch bin ich da. Ja, bald ist meine Zeit um. Ich weiß das, und sie wusste das auch, als sie das schrieb. Aber noch wächst der Himmel unter dem Gras, fallen deine Träume ins Nirgends. Und noch kann ich das alles erleben, was um mich herum passiert, und kann meine Liebe verschenken und Menschen das sagen, was mir vielleicht noch wichtig ist. Noch kann ich sein, was ich bin, und geben, was ich habe und was ich vielleicht noch geben möchte. Das ist Abschied nehmen, aber in vollem Bewusstsein, dass man noch was zu geben hat.
Zwei Worte fallen mir auf, weil sie so oft wiederkommen. Das ist es bald und das ist es noch. Und das ist ja genau diese Spannung. Ja. Also die Bald-Sätze, die stellen eine nahe Erwartung in den Raum. Bald ist die Zeit und bald wächst der Himmel. Und noch bist du da, noch duftet die Nelke, noch darfst du lieben. Das ist sprachlich ja auch, es ist so einfach und es ist so brillant.
Ja, und es ist so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist tatsächlich auch frei von, es ist nicht verdruckst, es ist eben nicht ängstlich, es schwurbelt nicht darum herum, sondern es ist im vollen Bewusstsein geschrieben. Genau, dieses bald wird es so sein, aber noch habe ich das und jetzt genieße ich es auch und jetzt nehme ich das auch wahr und weiß, dass das um mich herum die Realität ist, in der ich jetzt leben will und die ich tatsächlich in vollen Zügen noch genießen möchte. Was für eine Weltzugewandtheit in der Gewissheit, dass man irgendwann nicht mehr auf dieser Welt sein wird.
Ja. Es gibt ja im eigentlich in mittelalterlicher Zeit diesen Gedanken, dass die Ars Vivendi zusammenhängt mit der Ars Morendi. Also die Kunst zu leben wächst aus der Kunst zu sterben. Und ich finde, das bildet sich in diesem Gedicht so bezaubernd ab. Also diese Angesichtigkeit der Endlichkeit macht sie so lebendig.
Ja. Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, und wenn man das schafft, wenn man die eigene Endlichkeit nicht verdrängt, sondern sie zum Anlass nimmt, das hier und jetzt wirklich mit allen Sinnen zu saugen und aufzunehmen, dann ist das wahrscheinlich die Kunst des Lebens, ja, die Kunst zu leben. Ja, Rose Ausländer, ein ganz wunderbares Gedicht. Du hast uns eine Bibelstelle dazu gesucht.
Genau, und gefunden im Psalm 55, da gibt es den Vers 22, der heißt: Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Wunderbar vertont übrigens von Felix Mendelssohn-Bartholdy als ein Oratorium-Chorsatz. Aber meine Assoziation ist von Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der Einstieg des Gedichts Noch bist du da, wirf die Angst in die Luft. Also so großartig der Schluss ist, so atemberaubend finde ich diesen Anfang. Wirf deine Angst in die Luft. Eine befreiende Geste, weil die Angst drückt, die ist, also erstens ist sie da und zweitens drückt sie und nimmt den Atem und dann, oh, komm, wirf sie weg. Und das ist vielleicht in geistlicher Geste eine Entsprechung mit diesem Psalmwort, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Du darfst das alles vor ihn werfen und dich dadurch befreien, weil da gehört's hin und Gott wird dein Anliegen sehen und aufnehmen und da ist zum Guten wenden. Das ist nicht ganz der Gestus des Gedichts, aber es ist diese Faszination dieses einen Bildes, die habe ich, das habe ich mir mal rausgepickt.
Naja, es passt auch, finde ich. Es ist eben genau das ist es eben. Es ist eben angstbefreit. Es ist das Ende vor Augen, aber ohne Angst. Mhm. Also natürlich ist die Angst da. Das ist ja ganz klar. Aber es ist eben auch das die Bewusstheit da, wie kostbar jeder Augenblick jetzt ist. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, Mut macht das, finde ich.
So möchte ich das mal schaffen.
Ich auch, absolut. Dann lese ich es uns noch einmal, ja, dieses Kleinod von Rosa Ausländer. Noch bist du da. Wirf deine Angst in die Luft. Bald ist deine Zeit um. Bald wächst der Himmel unter dem Gras, fallen deine Träume ins Nirgends. Noch duftet die Nelke, singt die Drossel, noch darfst du lieben, Worte verschenken, noch bist du da. Sei, was du bist, gib, was du hast. Ja, sollte man sich merken, glaube ich. Ich glaube, ich lege mir das direkt unter mein Kopfkissen. Hm? Sei, was du bist, gib, was du hast. Ja. Ganz schön.
Ja, jetzt kann man eigentlich auch.
Nein. Jetzt.
Was kann jetzt noch kommen? Das ist ganz wunderbar und trotzdem riskieren wir das mal, Susanne, dass wir ein zweites Gedicht daneben stellen. Und neben der wunderbaren Rose Ausländer steht Marina Svetajeva, eine russische Lyrikerin, 1892 geboren in Moskau und 1941 gestorben in Tatarstan, einer autonomen Sowjetrepublik, Jelabuga. Die Stadt, in der sie gestorben ist. Marina Svetajeva ist für mich eine Entdeckung unserer Seelenfutterreise. Und das Gedicht Bin voller Sanftmut will ich dir vorstellen aus ihrem Band Liebesgedichte und ein paar Worte sagen zu diesem Menschen, der wirklich eine Entdeckung für viele sein wird. Die eine Entdeckung für viele sein könnte. Sie kommt aus einer, wirklich aus einer Künstlerfamilie. Die Mutter war Konzertpianistin, deutsche und polnische Vorfahren, was in Marina wirklich ein Interesse an diesen Kulturen, an der deutschen, an der polnischen Kultur inmitten ihrer russischen Heimat geweckt hat. Der Vater war Professor für Kunstgeschichte. An dem hat sie sehr gehangen. Die Mutter war, glaube ich, ein, so wie ich das gelesen habe, ein hochkreativer, aber eben auch hochkomplizierter Mensch. Die Mutter ist krank geworden, an Tuberkulose erkrankt, 1902. Und dann ist die Familie, um die Mutter zu therapieren, durch ganz Europa gefahren, über 4 Jahre lang. Und es war für Marina eine Art Befreiung, weil dieses hochbürgerliche Leben in Moskau sehr gefangen war. Also ist zu lesen. Sie hat gespielt, sie hat getanzt, sie hat das Leben entdeckt in diesen Jahren. Hat dann 1908 Literaturgeschichte studiert an der Sorbonne in Paris und 1910 ihren ersten Gedichtband rausgebracht. Sie stand in engem Kontakt zu interessanten russischen Schriftstellern und Lyrikern, Maximilian Woloschin, der ein Haus am Schwarzen Meer hatte und sie dahin eingeladen hat. Sie haben eine ganz interessante Beziehung über ihr ganzes Leben gehabt, eine große Inspiration für sie. Sie hat dann 1912 geheiratet, nicht ihn, sondern einen jungen Offizier, hatte parallel aber eine ganze Reihe von leidenschaftlichen Beziehungen, die auch ihre Dichtkunst und gerade diesen Lyrikband wahrscheinlich sehr bestimmt haben. Also sowohl eine Beziehung mit Boris Pasternak, Dr. Zhivago, du weißt Bescheid, als auch eine Beziehung zu der Dichterin Sofia Panok. Und ihr Ehemann war auch zeitweise geschockt, aber offenbar selbst auch nicht ganz abgeneigt. Also eine interessante Zeit, in der sie gelebt haben. Sie haben erst zwei Mädchen gehabt und später ist noch ein Junge dazu gekommen. Ihr Ehemann ist in den Ersten Weltkrieg gegangen und am Ende der Kämpfe hat er sich der Weißen Armee angeschlossen. Also er gehörte zu den antikommunistischen Kräften, auch in der russischen Revolution, also zu den Verlierern. Sie wusste gar nicht, ob sie ihn je wieder sieht, ist dann nach Moskau wieder gegangen und da 5 Jahre sozusagen kaserniert gewesen, kam nicht raus, war ihrer Freiheit beraubt und hat eine furchtbare Tragödie erlebt. Ihre Tochter, also sie waren am Verhungern und sie hat ihre Tochter in ein Kinderheim gebracht, in der Hoffnung, da wäre sie besser ernährt und das Mädchen ist dort nach wenigen Wochen verhungert. Und dieses Schicksal hat sie total getroffen und deprimiert und letztlich ist sie immer also existenziell hungrig geblieben. Sie sind dann nach Berlin gegangen, ins Exil, nach Prag, aber sie hatten nichts zu leben. Dort ist der Sohn geboren. Sie sind dann nach Paris 25 gegangen. Da ist der Kontakt mit Boris Pasternak entstanden. Mit Rilke hatte sie Kontakt. Also was für ein Fluidum, in dem sie gelebt haben. Der Ehemann hatte dann irgendwie viel Heimat, Sehnsucht, Heimweh und hat sich sozusagen wieder angedient als Spion für den sowjetischen Geheimdienst und ist 37 zusammen mit der verbliebenen Tochter nach Russland gegangen. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs war es auch in Paris nicht mehr auszuhalten und nicht sicher. Dann ist sie mit ihrem Sohn auch zurückgekommen und hat da eigentlich eine Hölle erlebt. Unter Stalin waren alle, die aus dem Ausland kamen, verdächtig. Sie wurde auch der Spionage angeklagt. Ihre Tochter kam 8 Jahre ins Gefängnis. Der Ehemann ist 41 hingerichtet worden. Und sie ist mit ihrem Sohn evakuiert worden in die Tatarische Republik. Komplett mittellos. Also man hat noch versucht, ihnen Übersetzungen zuzuschustern, aber die Schriftsteller wollten nichts mit ihr zu tun haben. Sie war wie eine Aussätzige und hat sich dann im August 1941 das Leben genommen. Also wirklich eine ganz, ganz traurige, perspektivlose Situation. Erst in den 60er Jahren ist sie in der Sowjetunion rehabilitiert worden, also in der Post-Stalin-Ära. Einfach nur so als Andeutung, 65 sind die ersten Gedichte von ihr vertont worden, von Schnittke. 73 hat Schostakowitsch ihre Gedichte vertont. Also dann, viele Jahre nach ihrem Tod, ist sie sozusagen im Herzen der russischen Kunst und der europäischen Kunst angekommen. Dies ist vielleicht für dieses dann auch sehr abschiedliche Gedicht, das ich euch jetzt lesen werde, ein wichtiger Hintergrund, weil sie so viel Abschied erlebt hat und selbst ja wirklich in vielen verzweifelten und hochprekären Situationen war. Das Liebesgedicht bin voller Sanftmut übrigens übertragen und rausgegeben von dem Lyriker Ralf Tutli in einer ganz wunderbaren Weise, finde ich. Trifft da einen Sprachton. Das Gedicht geht so. Bin voller Sanftmut, denn näher und näher rückt mein letztes Farewell. Und ich frage mich immer häufiger, wer soll erben das Bärenfell? Und den Stock mit der Hundeschnauze als Griff und den wärmeschenkenden Plaid und das silberne Armband von feinstem Schliff mit Türkis übersät und die Blumen und diese Kuverts, wem sei das alles vermacht? Wer soll dich erben, mein letzter Vers, und dich, meine letzte Nacht? Marina Svetajeva.
Ach, ja, mir ist jetzt ganz schwer ums Herz. Und wenn man dir jetzt zugehört hat und ein bisschen, du hast uns ja mitgenommen auf dem Weg ihres Lebens, auf ihrem Lebensweg, der ja alles andere als leicht war. Und dann dieses Gedicht, meine Güte, ja, und wer soll das alles erben? Wer soll erben das Bärenfell? Das, ja, also das muss ich sagen, das ist wirklich, da ist ganz viel Schwere drin. Vielleicht hat sie das gar nicht so in dem Moment auch gar nicht so, aber wahrscheinlich hat sie das auch so empfunden. Vielleicht ist es, wann ist denn dieses Gedicht entstanden, weißt du das?
Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass diese Liebesgedichte aus der Zeit zwischen den Weltkriegen stammt. Also viele davon sind datiert 1923 in dem Bereich. Dieses eine, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat auch, ich kann es mir vorstellen als ihr wirkliches Abschiedsgedicht, aber ich glaube, das ist es nicht. Ich finde interessant in dem Mittelteil diese Miniaturen, die sie da zeigt, also den Stock, der eine Hundeschnauze als Griff hat, den Plaid, diese wärmende Decke, das silberne Armband mit Türkis. Und das müssen Stücke aus ihrer Kindheit sein, also aus ihrem Elternhaus sein, denn sie kommt ja aus einem hochbürgerlichen, hochkulturellen und auch vermögenden Elternhaus. Und ich sehe darin so Erinnerungsstücke ihrer betuchten Kindheit. Und über all dem bleibt aber die Frage, was bleibt eigentlich? Ja. Also was wird vererbt? Und das sind nicht die Gegenstände, sondern das sind die Erinnerungen, das sind die Emotionen, die sie reinlegt und Blumenkuverts, also der Vers, die letzte Nacht. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr geistige Ebene des Bärenfells. Das ist doch die Metapher, also das Fell wird erst verteilt, wenn der Bär erlegt ist. So. Und sie hält ihre ganzen inneren und äußeren, also inneren Reichtümer und vielleicht ein paar Erbstücke in der Hand und sagt, wo geht das eigentlich hin?
Ja, und es ist so, es passt, also ich finde, dass das Ausländergedicht und ihr Gedicht schon gut zueinander passen, natürlich, weil es Gedanken sind am Ende eines Lebens. Aber während Ausländer die Angst in Luft wirft, ich finde nicht, dass sie ängstlich klingt, Svetajeva, aber sie ist doch sehr viel nachdenklicher, sehr viel ruhiger, sehr viel in sich gekehrter. Sie nimmt weniger außen wahr, sondern wer soll dich erben, mein letzter Vers, und dich, meine letzte Nacht? Wem kann ich das mitgeben? Wem kann ich das erzählen? Wer nimmt das mit? hinüber und behält es dann bei sich, damit es ja auch weiterlebt. Ja, das ist sind nicht nur die Stücke, die weiterleben. Möglicherweise ist es sind es die Miniatur, sind es auch die Dinge aus ihrer Kindheit, aus ihrem Elternhaus, die sie tatsächlich auch mitgenommen hat. Ich kenne das selber, Dinge, die man dann von dort mitnimmt, wenn es dieses Elternhaus nicht mehr gibt, wenn es die Eltern nicht mehr gibt, die machen einem dann doch die eigene Vergangenheit auch wieder lebendig. Genauso wie sie dann in ihrem letzten Vers und in ihrer letzten Nacht, wenn sie die irgendjemandem geben kann, auch darin lebendig bleibt. Ja, das ist, ich glaube, das ist es, was hier so mitschwingt. Das ist diese Hoffnung, in dem, was man weitergibt, lebendig zu sein, während Ausländer ja tatsächlich ganz im Hier und Jetzt ist und gar nicht daran denkt, ja, was mag danach kommen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied und trotzdem sind beide, haben beide natürlich das gleiche Thema.
Die sind sich nah, also wenn ich das mal nebeneinander stelle, dann finde ich dieses wirf deine Angst in die Luft, Motiv von Rosa Ausländer, schon sehr kraftvoll. Mm. Das ist schon, und das ist das zweite Gedicht, das von Marina Svetajeva, nicht, aber es ist auch nicht verstörend traurig. Mm. Also das ist vielleicht ihre Lebensgeschichte, die ich dir erzählt habe, und das zieht man natürlich rein in die Zeilen, aber es beginnt, bin voller Sanftmut. Also es ist ruhig, wie du sagst, es ist in sich gekehrt und sehr nachdenklich und es dreht sich um die Frage, was bleibt? Was soll von mir nachbleiben? Ja. Also gar nicht so sehr, wem gebe ich das? Also da muss ich keinen Namen einfügen, sondern wo geht es hin? Also nimmt es jemand? So dass es nicht verschwebt, sondern irgendwo anders seinen Platz kriegt.
Ja, genau. Das sind mit Sicherheit Gedanken, die man dann hat und die man tatsächlich, finde ich, auch hat, wenn man noch da ist. Also das sind ja durchaus Gedanken, die man, wenn man mal derjenige ist, der das alles mitgenommen hat. Ja, also wenn man sich mal auf die andere Seite, nämlich desjenigen begibt, der das Ganze mitnimmt, eben erben soll, ja, wer das, das sind ja genau die Dinge, die man dann auch hat und zur Hand hat, um denjenigen wieder lebendig werden zu lassen, vor seinen Augen entstehen zu lassen oder in seinem Herzen zu fühlen. Das ist so schön und das können eben Dinge sein wie der Stock mit der Hundeschnauze. Das kann aber auch die Stimme sein oder ein Brief oder eben der Gedanke an das letzte Gedicht, die letzten Verse oder die man sich auch immer wieder sagen und lebendig machen kann. Also ich finde, es deckt so beide Seiten ab. Das finde ich ganz schön, denn man ist ja reich beschenkt, wenn man das mitnehmen darf von jemandem, der geht, oder wenn man das erben und haben darf, behalten darf.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und diese Gegenstände, du hast das eben schon mal, also ich will den Gedanken nochmal verstärken, die kriegen eine Lebendigkeit. Also ich muss an unsere erste Folge denken und an den Rainer Maria Rilke mit den Dingen Gedichten, die er da kreiert hat. Die Dinge singen höre ich so gern. Und dieser Plate singt und das silberne Armband singt und der Stock mit der Hundeschnauze als Griff, das sind die kriegen eine Lebendigkeit und einen eigenen Ausdruck. Das ist ganz wunderschön. Mhm.
Ja, das finde ich auch. Ein wunderschönes Gedicht.
Welches Bibelwort
hast du? Ich habe ein Bibelwort gefunden, das passt, finde ich, führt aber auch ein bisschen auf eine andere, gibt dem Ganzen nochmal eine andere Nuance. Ich sage es einfach, es ist eine Stelle bei, also es ist Prediger 9, Vers 10. Und ich bin gespannt, was wir beide daraus jetzt gleich machen. Das geht so. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Denn im Totenreich, in das du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit.
Mhm.
Mhm. Das muss aber nicht schlimm sein, weißt du? Also das ist, ja, das heißt, ist, also für mich heißt es nicht, dass da dann gar nichts ist, sondern es ist eben überhaupt nicht mehr das, was wir hier oben eben zurücklassen, ja, und dem anderen dalassen, um sich an uns zu erinnern. Also tue das, so wie Rosa Ausländer. Ja. Sage das, was du liebst, noch einmal, ja? Oder sage das, was du denkst, noch einmal. Sei, wie du bist, gib, was du hast, ja? Und oder wie eben auch Svetaya war, vererbe das, was du, was dir wichtig ist, und überlege, wer nimmt mich mit oder wer nimmt das mit, was ich hier war, ja? Mhm. Denn das, was ich dann sein werde, ist komplett anders.
Mhm.
Nee, weder es ist weder ist besser noch schlechter, es ist einfach nur anders. Hm?
Ja, und ist dann aus meiner Hand.
Und ist dann aus meiner Hand, ja.
Und deswegen, also du kennst das Wort, man gibt gerne mit warmer Hand, weil also man gibt noch zu Lebzeiten etwas weiter,
ja.
Weil das Vererben, wenn man dann gestorben ist, weil da auch was fehlt.
Ja.
In dieser Weitergabe. Also alles, was dir vor die Hände kommt, das tu mit deiner Kraft, das tu. Ich finde das spannend, dass du dieses Predigerwort hier setzt, weil es, glaube ich, so wie es da steht, in das aktive Leben rein, ja, spricht, aber in diesem Kontext vor allen Dingen in den abschiedlichen Moment wirkt. Also, was du noch tun kannst, wenn das letzte Farewell näher rückt, näher und näher rückt, das mach, weil du musst es aus der Hand geben.
Ich glaube auch, das Abschied nehmen ist etwas Aktives. Also, wenn man es so bewusst erlebt, ja. Also, es gibt ja auch diesen Gedanken, man geht so, wie man gekommen ist, ja. Also auch das auf die Welt kommen ist ja ein aktiver Vorgang. Und so ist es das wohl auch, wenn man wieder geht. Und alles, was dir vor die Hände kommt, ist zu tun mit deiner Kraft. In dem Moment, in dem du lebst, das tu. Denn dann kommt etwas ganz anderes, dass du zumindest nicht mehr, genau, dass du nicht mehr gestalten kannst, möglicherweise, oder zumindest nicht mehr so, wie du dir das vorstellst. Und ich finde eben beide Gedichte auch so lebensbejahend, ja. Tue das, was dir jetzt wichtig ist. Ja, schön. Willst du uns Svetaya noch mal lesen?
Ja, das mache ich. Marina Svetaya. Bin voller Sanftmut, denn näher und näher rückt mein letztes Farewell. Und ich frage mich immer häufiger, wer soll erben das Bärenfell und den Stock mit der Hundeschnauze als Griff und den wärmeschenkenden Plaid und das silberne Armband von feinstem Schliff mit Türkis übersät. Und diese Blumen und dieses Kuvert, wem sei das alles vermacht? Wer soll dich erben, mein letzter Vers, und dich, meine letzte Nacht?
Ja, wunderschön, wirklich wunderschön. Nachdenklich, aber auch tatsächlich nie hoffnungslos, sondern mutmachend.
Mit Wärme
ja.
Und eine...
Ja.
Einem schönen Dicht.
Ja, vielen Dank dabei.
Dafür. Vom Bärenfell und fallenden Träumen haben wir überschrieben die Folge 23 vom Seelenfutter. Und wir hoffen, euch hat das auch so Freude gemacht. Also uns schon, ne, Susanne. Wer reagieren will, seelenfutter@kirche-husum.de ist unsere Mailadresse. Schreibt ruhig oder ruft an oder schickt uns SMS oder WhatsApp. Das kriegen wir immer wieder und freuen uns über Resonanz und auch über gute Hinweise, wie wir es machen.
Und wir freuen uns auch auf das nächste Mal, auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.